Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir nehmen am 14. März auf und mir zugeschaltet ist wie immer der wundervolle Kilian.
Hallo Ronja, na wie geht's?
Es ist so eine Folge, die macht mich so ein bisschen nervös, denn wir haben uns ja heute auf die Fahne geschrieben, über Rassismus zu sprechen. Denn am 21. März ist ja der internationale Tag gegen Rassismus. Und jetzt sind wir hier, zwei blonde Kartoffeln, extrem privilegiert in der Hinsicht. Und wir erleben Rassismus nicht, sondern nein, von uns geht Rassismus im Zweifel oder ja eigentlich auf jeden Fall aus unserer Gruppe heraus. Und immer wenn ich solche Folgen aufnehme, dann bin ich so ein bisschen nervös, weil ich denke, ach verdammt, hoffentlich sage ich jetzt nicht direkt was Falsches.
Mhm. Ja, verstehe ich. Kann ich voll nachvollziehen. Ich meine, ich kenne es auch von anderer Seite, auch in unserer Forschung zum Beispiel. Ich habe Politikwissenschaften studiert, da gibt es auch ganz viele Studiengänge oder Bereiche noch dafür, wie man eben auch Rassismus untersucht oder irgendwelche Konflikte untersucht, Afrikapolitik untersucht, andere Themen untersucht. Und das sind ja auch oft weiße Menschen, die das forschen. Und da kommt auch manchmal dieser Kommentar, ihr seid ja eigentlich gar nicht die Zielgruppe, die das forscht. Aber andererseits ist es ja wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann anderen Stimmen die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Das machen wir heute auch. Wir haben einen wunderbaren Gast in der Folge und ich glaube, es geht darum, mehr reflektiert darüber nachzudenken, zu sprechen. Ich hoffe, das tun wir und ich hoffe, das kann noch die Hörerinnenschaft dann nachvollziehen. Ne?
Genau. Und falls es uns doch passieren sollte, dass wir irgendeinen Quatsch sagen oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unsensibel sind, dann feedbackt uns das auf jeden Fall und haltet uns den Spiegel vor, denn das ist das Ziel, das wir mit dieser Folge verfolgen, nämlich uns bzw. euch auch darauf aufmerksam machen, dass wir alle rassistische Narrative verinnerlicht haben. Und du hast gerade schon gesagt, wir haben einen fantastischen Gast eingeladen für heute, und zwar die Journalistin Gilda Sahebi. Sie hat das Buch geschrieben, wie wir uns Rassismus beibringen. Und bevor du sie gleich noch mal ein bisschen genauer vorstellst, würde mich mal interessieren, welche rassistischen Narrative oder welche rassistischen Denkmuster hast du verinnerlicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich sehr viele, auch viele unterbewusst. Ich meine, es gibt ja ganz verschiedene Klassifikationen dessen. Wenn ich mal selber zurückdenke bei mir, was sich wirklich leider verinnerlicht hat, war eine Erfahrung. Ich habe mein Masterstudium in Barcelona gemacht, dort ein Jahr lang gelebt und während dieses Studiums gemerkt, dass ich immer mehr Dinge denken musste, verinnerliche, ohne es zu wollen. Es ist nämlich so, Barcelona ist eine Stadt, in der sehr viel Taschendiebstahl gerade geschieht, auch Raube zum Teil. Ich glaube, in unserem Studiengang war eigentlich jeder mal Opfer davon, auch uns ist das passiert. Mir wurde persönlich nichts gestohlen, aber schon mehrmals versucht. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mein Gehirn angefangen hat, solche Muster zu erkennen, wer diese Personen sind, die einen versuchen dazu bestehlen. Und es war eben so, ich glaube, es ist ein automatischer Schutzmechanismus, dass man sich dann versucht, selber zu schützen fürs nächste Mal, wenn es passiert. Aber mich hat selber richtig genervt, dass ich irgendwann, sobald ich in einer engen Gasse unterwegs war, es war Abend, es kam jemand zu nachher, dass ich dann so einen Schutzmechanismus hatte. Und den hatte ich offensichtlich gegenüber, ich sag mal, weißen Personen nicht so sehr wie gegenüber anderen Personen. Das hat mich selber richtig aufgeregt. Aber gleichzeitig war es ein Schutzmechanismus, der vielleicht irgendwie in irgendeiner Form blöderweise dann auch noch funktioniert hat, weil mir wirklich nichts passiert ist. Das hat mich dann umso mehr geärgert. Und es war auch trotzdem so ein Aha-Moment, dass man irgendwie gesehen hat, man versucht da Personen irgendwie in Raster einzuordnen, und versucht da in irgendeiner Form Muster herzustellen, versucht das zu analysieren. Das führt ja aber dann wiederum eigentlich nur zum rassistischen Denken, denn es ist eben so, das sind eben Personen mit oft mit Migrationshintergrund aufgrund von rassistischen Strukturen in der Gesellschaft, in allen europäischen Ländern. Das wiederum führt zu kriminellen Netzwerken, die eben keine Chancengleichheit haben, keine Möglichkeit auf soziale, wirtschaftliche Teilhabe. Und wenn wir dann aber wiederum denken, die irgendwie in solche Cluster einordnen, führt das ja nur noch mehr dazu. Und das hat mich, das ist meine Erfahrung damit, das habe ich mir danach versucht, ein bisschen anzutrainieren, dann ein bisschen offener zu sein. Gleichzeitig ist so ein Schutzmechanismus ganz normal, glaube ich. Ich glaube, er ist auch wichtig, aber trotzdem, man muss immer vorsichtig sein, wenn man in Großstädten unterwegs ist. Und da ist es eigentlich total egal, wer da einem gegenübersteht. Und das ist eigentlich das, was ich dann am Ende mitgenommen habe.
Zumal natürlich auch gerade, wenn es um Taschendiebstähle geht, natürlich auch besonders viele Kinder und Frauen in so Städten wie Barcelona eingesetzt werden, also wirklich auch eingesetzt werden, damit es eben nicht so auffällig ist, in Anführungszeichen. Ne?
Ja, wie
Ja,
sieht's bei dir aus?
also
Hast du?
ich hab das ähnlich, und auch da ist wahrscheinlich dieser Schutzmechanismus in Anführungszeichen, den einen die Gesellschaft vorgaukelt. Und zwar, wenn ich abends unterwegs bin oder generell, auch wenn ich tagsüber unterwegs bin und zum Beispiel durch irgendeinen Park gehe und dann ist da auf der Bank eine Gruppe von jungen Männern. Und dann bin ich immer erstmal so, je nachdem, wer das ist, so, ob die jetzt zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben oder nicht, schaltet in meinem Kopf erstmal ein anderer Hebel um. Und dann also dann bin ich wirklich auch wütend auf mich selber und denke, hä, das ist jetzt genau das, was Zeitungsartikel und halt auch die Gesellschaft einen immer versuchen vorzuhalten, dass sexualisierte Gewalt hauptsächlich von Männern mit Migrationshintergrund ausgeht. Aber wenn wir uns dann wirklich die Statistiken anschauen, dann sehen wir, dass es eigentlich nichts mit dem kulturellen Hintergrund zu tun hat, sondern dass natürlich Gewalt gegenüber Frauen in allererster Linie in den eigenen vier Wänden stattfindet. Und in allererster Linie auch vom eigenen Partner oder Ex-Partner ausgeführt wird, gegenüber Frauen. Und trotzdem muss ich mich dann daran erinnern, und auch wenn ich so auf der Straße unterwegs bin, muss ich mich daran erinnern, dass eigentlich immer, wenn ich eine doofe Situation hatte, oder fast immer, lass es mich so sagen, dann habe ich die mit phänotypisch weißen Männern erlebt. Und eigentlich noch nie mit diesem Narrativ der türkischen Jungsgruppe, von der ja immer so die Rede ist, gerade in den Springer-Medien vielleicht auch, ne? Die irgendwie in Parks abhängen oder so, da hatte ich noch nie eine komische Situation. Und trotzdem schaltet bei mir dieser Hebel um, weil es einfach ein Muster ist, das wir erlernt haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich da einfach immer noch mehr zu hinterfragen. Und genau das wollen wir heute auch mit unserer Gästin tun, mit Gilda. Und vielleicht magst du sie an dieser Stelle einfach noch mal vorstellen.
Gilda Sahebi ist heute bei uns zu Gast. Die Journalistin kennen sicherlich die meisten von euch. Sie mischt nämlich immer wieder im TV mit und ordnet Debatten rund um Rassismus sehr gut ein. So auch zuletzt eine Markus-Lanz-Sendung, in der es um den 7. Oktober und Antisemitismus in Deutschland ging. Sie äußerte ihre Sorge, dass die Debatte rassistische Narrative füttern würde und erwähnte auch Friedrich Merz, unseren wahrscheinlich baldigen Kanzler. Am nächsten Tag titelte die Bild daraufhin: Eklat bei Lanz, Journalistin nennt Merz Rassisten. Ja, das hat sie so wörtlich tatsächlich gar nicht getan. Sie hat lediglich die Debatte als rassistisch bezeichnet. Die Frage, die ihr seitdem im Kopf herumschwirrt und über die sie auch ein Buch geschrieben hat, lautet nun aber: Kann sich eine Gesellschaft reflektiert mit Rassismus auseinandersetzen, wenn niemand das eigene rassistische Gedankengut auseinandernimmt und der Rassismusvorwurf direkt als Angriff verstanden wird, anstatt als Einladung, um zu lernen? Wir möchten heute darüber sprechen, warum nicht zugewanderte Menschen unser Land unsicher machen, sondern Rassismus und ein unreflektierter Umgang damit. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Gilda Sahebi.
Und hiermit sind wir direkt im Gespräch mit der lieben Gilda. Hallo Gilda, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Kian und ich haben gerade schon so ein bisschen über unsere eigenen ja, Narrative gesprochen, die sich in unseren Köpfen festgepflanzt haben. Die Frage danach, warum sich so Narrative in unseren Köpfen verpflanzen, ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, gerade auch wenn es um die Frage geht, wann sich der Rassismus in Deutschland verwurzelt hat. Das lässt sich ja nicht mit einem ganz konkreten Datum beantworten, aber in deinem Buch machst du zumindest die Gründung Deutschlands als Nationalstaat, also im Jahr 1871, den nennst du als wichtigen Zeitpunkt, um sich zumindest an dieser Antwort heranzutasten, weil sich da das Konzept Nation und Volk in der Gesellschaft verwurzelt hat. Fangen wir damit vielleicht mal an. Was meinst du damit, beziehungsweise was steckt hinter diesen zwei, ja eigentlich zwei Begriffen Nation und Volk?
Genau, also es ist ja so ein bisschen, sozusagen, das kennt man vielleicht aus dem eigenen Leben, um sich selbst zu verstehen, hilft es immer irgendwie in die Kindheit zurückzugucken oder in die Vergangenheit zu gucken, was einen da geprägt hat. Und für eine Gesellschaft gilt es natürlich auch. Und natürlich ist 1871 jetzt nicht der Startpunkt, aber es ist halt ein Punkt in der Geschichte, wo eben Deutschland sich als Nationalstaat gegründet hat. und die Debatten auch auf diesem Boden sozusagen geführt wurden. Und 1871, ab dann war es sozusagen die Frage, wie sie heute immer noch ist, wer gehört eigentlich dazu? Also wer gehört eigentlich zu dieser Gesellschaft, wer gehört zu diesem Land? Und damals gab es wie heute wieder streitende Konzepte, was man, wie man das haben möchte. Und eins, ein sehr starkes Konzept, was eben von verschiedenen Lobbygruppen auch angetrieben wurde, war, dass das Volk über dem Staat steht. Also dass das Volk definiert wird und das Volk ist dann eben nur blutsdeutsche Menschen, in Anführungsstrichen. Und wenn man aber, das andere Konzept wäre sozusagen, zu einer Nation kann sich jeder bekennen. Jeder kann auf irgendeine Art und Weise die Staatsbürgerschaft erwerben und ist dann Teil dieses Staates. Und diese radikal-nationalen Lobbygruppen wollten eben ganz, ganz unbedingt, dass aber das Volk über dem Staat steht, dass eben nicht jeder einfach Deutscher werden kann. Und da gab es auch viele Debatten, wie heute in den Zeitungen, in der Öffentlichkeit, im Parlament und so weiter. Und dann haben sich diese Nationalradikalen durchgesetzt und dann hat der Reichstag 1913 auch wirklich einen Entwurf von einer dieser größten Lobbygruppen, dem Alldeutschen Verband, den sozusagen das Papier übernommen und hat das zu Gesetz gemacht. Und seitdem gab es eben dieses Staatsbürgerschaftsrecht, das gesagt hat, dass Deutsch nur ist, wer deutsches Blut hat. Und das galt dann eben fast 100 Jahre lang und hat diese Gesellschaft einfach extrem geprägt. Mhm. Also Westdeutschland, Ostdeutschland muss man ein bisschen Unterscheidung machen, aber so grundsätzlich.
Und in deinem Buch schreibst du auch oder beziehungsweise zitierst du auch eine Definition, in dem Volk und Nation eigentlich als Synonym verwendet wurden. Ich lese die mal ganz kurz vor. Es handle sich um eine Gesamtheit von Menschen, die ein und dieselbe Sprache sprechen, eine gemeinsame politische und kulturelle Entwicklung durchgemacht haben und das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit besitzen. Das ist jetzt eigentlich eine sehr, sehr alte Definition, aber vielleicht kannst du mal einordnen, inwiefern prägt diese Definition noch heute den Diskurs? Du sitzt ja auch in vielen Talkshows, bist mit vielen Politikern und Politikerinnen in der Debatte und teilweise habe ich dann das Gefühl, ja, die sagen ja im Prinzip genau das.
Ja, nur natürlich nicht so explizit. Genau. Das ist ja auch jetzt ganz aktuell im Sondierungspapier von Schwarz-Rot steht ja auch, also Schwarz-Rot gibt es noch nicht, aber von SPD und Union steht ja auch schon wieder, dass man, da steht irgendwie Antisemiten oder was weiß ich, Terroristen und so, wenn die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, soll man die ausbürgern können. Was ein, also es ist, also die unglaubliche Explosivität dieses Satzes ist so krass. Und ich finde es echt sehr bezeichnend, dass es kaum Thema ist in den Medien, weil das bedeutet eben, dass man Menschen, die deutsch sind, also die sind ja deutsch, die haben einen deutschen Pass, dass man die anders vor dem Gesetz behandelt, weil sie eben nicht von der Abstammung her deutsch sind, wie du es gerade vorgelesen hast. Und das kommt jetzt, soll jetzt wieder stärker werden. Die AfD sagt das sowieso, für die gibt es sowieso Passdeutsche und echte Deutsche. Also das bei allen autoritären Kräften ist es eigentlich so, dass da dieses Thema Nationalität besonders oder Abstammung besonders hervorgehoben wird. Und Union und SPD sind halt jetzt auch da. Also dass sie sagen, es gibt halt Passdeutsche, die haben zwar einen deutschen Pass, aber sind eben nicht echt deutsch und echte Deutsche. Und diese Diskussion führt man halt wirklich alle 3 Wochen gefühlt. Wer gehört dazu? Wer gehört dazu? Gehört ein Ali dazu? Gehört ein Selim dazu? Oder nur der Ulrich und der Hans? Also das, aber das ist halt so, weil dieses Staatsbürgerschaftsrecht wirklich bis zum Jahr 2000 einfach galt, war die Gesellschaft davon geprägt. Also diese Millionen Menschen, die eingewandert sind in den 50er, 60er, 70er Jahren, die konnten praktisch nicht oder nur sehr, sehr schwer Deutsche werden. Und deswegen war diese Unterscheidung Ausländer-Deutsch einfach tief, sehr, sehr tief. Und die sitzt bis heute tief.
Und ein moderner Begriff für diese Definition, die ich eben vorgelesen habe, ist ja im Prinzip die deutsche Leitkultur. Jetzt musst du lachen. Warum?
Ich muss immer lachen, wenn man von Leitkultur spricht. Das ist einfach so ein geiles Satz, geiles Wort. Also weil es halt keine Bedeutung hat. Also ich habe wirklich schon tausendmal versucht herauszufinden, was Leitkultur bedeuten soll. Und wo die Liste steht, wo ich verstehen kann, was Leitkultur bedeutet, ich habe es bis heute nicht verstanden. Deswegen muss ich lernen.
Aber im Prinzip meint es ja diesen Schutz von dieser gemeinsamen Kultur, von der gemeinsamen Sprache, von der gemeinsamen ja, Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. Also im Prinzip all das, was in dieser uralten Definition steht, ist ja einfach in diesem Wort Leitkultur verpackt, könnte man meinen.
Genau, also das Wort, der Begriff Kultur in Bezug auf Individuen hat eigentlich den Begriff Rasse einfach ersetzt. Also weil man konnte halt nicht mehr Rasse sagen irgendwann, aus den bekannten Gründen. Und dann ist schon relativ früh in den 60er, 70er Jahren ist dann das Begriff Kultur reingekommen. Ja, seine Kultur passt halt nicht so gut zu uns. Das ist halt, also Kultur grundsätzlich ist natürlich ein sehr wichtiges Konzept. Also natürlich, ein Land, eine Region, selbst eine Stadt kann eine Kultur haben, kulinarisch, Kunst, jegliche Art von Tradition. Aber in dem Moment, wo man Kultur auf ein Individuum stülpen will, funktioniert es halt nicht mehr. Weil das würde bedeuten, dass jeder Mensch genauso ist. Also die deutsche Kultur, was weiß ich, was ist nicht besonders lustig. Also Humor ist jetzt nicht wirklich 1A. Also das heißt aber nicht, dass es keinen einzigen Deutschen gibt, der lustig sein kann. Ja, also als Beispiel. Das ist ja noch nicht mal so schlimm. Aber wenn du das sagst mit irgendwie, Araber sind tendenziell kriminell, dann so, okay. Deutsche, wenn ich jetzt sagen würde, ja, Deutsche sind einfach, können nicht tanzen. Meiner Erfahrung nach ist es wahr, aber egal. Aber dann würde sich eine deutsche Person wahrscheinlich irgendwie beleidigt fühlen, weil sie findet, sie kann schon tanzen. Und wenn das aber nicht so was Oberflächliches ist, sondern wenn es wirklich tiefer geht, also jemand aus Nordafrika, ich behandle Frauen nicht gut oder so, dann ist es richtig gefährlich, sowas zu sagen, weil das stimmt nicht. Also gibt es sozusagen, ich stamme aus dem Iran, gibt es da Gesetze, frauenfeindliche Strukturen? Ja, Mann, klar. Heißt es, dass jeder Iraner frauenfeindlich ist? Nein. Also da muss man einfach unterscheiden.
Jetzt hast du gerade, du hast vorhin schon die AfD angesprochen. In deinem Buch schreibst du ja, und generell du sprichst auch verhältnismäßig wenig über die AfD, weil, das habe ich in einem anderen Podcast mit dir gehört, du der AfD einfach keine Aufmerksamkeit schenken willst, beziehungsweise du siehst es nicht als deine Aufgabe an, dich an ihr abzuarbeiten, so habe ich es zumindest verstanden. Jetzt hast du aber eben gerade auch gesagt, dass Union und SPD in dieselbe Richtung marschieren. Ab wann ist es unsere Aufgabe oder beziehungsweise woher glaubst du denn, kommt jetzt diese Annäherung der SPD und der Union an die AfD?
Also das ist eine wichtige Frage, weil die war eigentlich klar ab dem Jahr 2013. Die Frage war nur, wie lange dauert es? Also es war klar, dass die anderen Parteien, zuerst die Konservative, aber dann auch die anderen, dass die aus dem falschen Glauben heraus, dass sie nicht rechts genug seien und deswegen Wählerstimmen verlieren würden, dass sie diese Position übernehmen. Und alle autoritären Parteien kommen ja so in den demokratischen Raum hinein, immer, Stück für Stück. Also es wird immer, also als die AfD hat zum Beispiel 2017 gesagt, wir müssen, Zitat, kriminelle Ausländer ausbürgern. Damals war es noch so völlig absurd, so eine Vorstellung. Jetzt steht es im Sondierungspapier der nächsten Koalition. Und das ist ja das, was man unter Normalisierung bezeichnet, dass aus verschiedenen Dynamiken heraus, die einfach eins zu eins so eintreten, weil, also es ist ja auch vielfach beschrieben, das ist jetzt irgendwie nicht Rocket Science, was ich hier sage, also es ist ja vielfach beschrieben, wie autoritäre Parteien oder Kräfte Macht erlangen, genauso indem sie ihre Positionen als normal und demokratisch darstellen. Sollen sie machen, wäre ja nicht so schlimm, wenn die demokratischen Kräfte das nicht übernehmen würden. Und das ist immer so. Also auch jetzt mit Schwarz-Rot, was es kommt, wird die AfD stärker werden. Das ist wie so ein Unfall in Zeitlupe, wo gerade alle zugucken und niemand macht was. Und alle wissen auch genau, wie es abläuft, aber niemand macht was. Union wird schwächer werden, weil die AfD muss eigentlich gar nichts machen. Die sitzt nur da und sagt, seht ihr, die kriegen es nicht hin. Weil sie können es auch gar nicht hinkriegen. Und wird stärker werden. Und der nächste Schritt ist, dass die AfD die stärkste Partei ist. Und daran zweifle ich auch keine Sekunde. Mhm.
Wovon du ja auch sprichst, in der Politikwissenschaft nennt man es ja Issue Claiming, gell? Also dass dass die demokratischen Parteien sich Themen annähern und Themen für sich beanspruchen, wo sie das Gefühl haben, die laufen aus dem Ruder, die werden eher von rechts bewandert, eben das Thema Migration hier ganz vorne, wo wir jetzt auch in den letzten Monaten ja gesehen haben, was du auch gerade meintest, dass da Aussagen getätigt werden, Positionen eingenommen werden, die vor ein paar Jahren noch verpönt waren und ganz klar von der AfD und davor, es gibt ja auch Wahlplakate jetzt, von der NPD vertreten wurden. Es gibt ja, gab auch einen Vergleich der Plakate der NPD mit Aussagen der CSU, die relativ groß übereinstimmen zum Teil. Würdest du dann sagen, irgendwann ist dann Ende von diesem Issue Claiming, dass quasi demokratische Parteien gar nicht mehr sich das weiter beanspruchen können, weil irgendwann keine Grenze mehr vorhanden ist? Oder führt es dann wirklich dazu, dass, wie du gerade gesagt hast, die AfD die stärkste Macht sein wird? Oder wie kann man dem dann irgendwann entgegensetzen, dass man vielleicht wieder andere Positionen einnehmen kann?
Grundsätzlich das fundamentale Problem ist ja ein ökonomisches. Das ist nicht ein ethnisches, das ist nicht ein kulturelles, es ist ein ökonomisches Problem. Das sieht man auch in den USA ganz wunderbar. Also in Deutschland ist die Vermögensungleichheit fast auf demselben Niveau wie in den USA. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eine Umverteilung von unten nach oben haben. Also ein Freund, der Wirtschaft studiert, hat mir mal gesagt, wer reich ist und Steuern zahlt, ist einfach dumm. Musst du letztendlich. Du musst einfach praktisch, wenn du gut bist, zahlst du keine Steuern. Milliardäre zahlen in Deutschland durchschnittlich 26% Steuern. Wohingegen wir 30, 40, 50%, also mit Abgaben und so weiter, also mit Sozialabgaben. Und das ist diese Umverteilung von unten nach oben. Und halt in den USA zum Beispiel seit 1970 bis heute sind von den 90% der Bevölkerung $1 Trillion an die 1% gegangen. Das bedeutet eine schlechtere Infrastruktur, Strukturschwäche, schlechte Schulen, schlechte Kitas, schlechte Uni, also alles, was es bedeutet eben. Und das ist bei uns auch so. Also bei uns, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und alle Menschen oder viele Menschen klagen zu Recht, weil sie irgendwie ganz viel abgeben, Steuern zahlen, aber Zukunftsängste haben. Wenn man sich die Nachwahlbefragung anguckt, der Bundestagswahl jetzt im Februar oder auch aus den letzten Jahren Befragungen von Menschen, wo viele, also in AfD-Hochburgen, das sind immer soziale Sachen. Das ist immer, ich habe Angst um die Zukunft, ich habe Angst, dass es meinen Kindern schlechter gehen wird als mir. Und das ist ein Riesenknacks, wenn man glaubt, den Kindern, früher war es immer, den Kindern wird es besser gehen. Da sind wir schon lange nicht mehr. Den Kindern wird es gleich gut gehen, wäre ja schon was. Aber viele haben Angst, dass es Kindern schlechter gehen wird als einem selbst. Und das ist sozusagen das Grundproblem dieser Gesellschaft. Aber diese Parteien, und zwar keine der Parteien, die jetzt irgendwie in Regierungsverantwortung kommen oder auch nicht, also Grüne ist auch nicht besser, Linke geht es eher an, aber wie realistisch ist, weiß man nicht, angehen. Das heißt, dieses Problem wird sich weiter verschlimmern sogar, weil Friedrich Merz ja die Reichen noch besser sozusagen stellen will. Also nur als, also das ist sozusagen das Grundproblem. Und wenn das nicht besser wird, dann gibt es auch keine Veränderung. Dann wird die AfD hochkommen, weil sie genau auf dieser Unzufriedenheit baut. Und die wenigsten Menschen, die die AfD wählen, sind hardcore rassistisch. Das zeigen alle Daten. Das weiß man eigentlich. Aber es wird halt dieser Konkurrenzkampf vor allem mit eingewanderten Menschen aufgemacht. Und da machen die demokratischen Parteien dick und fett mit. Bürgergeldempfänger und Migranten. Das sind die, die mir was wegnehmen.
Ja, wir hatten bei unserer Jugend in Deutschland Trendstudie 2024, wo wir zum ersten Mal bei jungen Menschen diesen starken Anstieg der AfD beobachten durften, konnten. Hatten wir Fragen gestellt, die wir aus vergangenen Studien genommen haben, gerade von der Shell-Jugendstudie, die ganz klar rechtspopulistisch gelten. Also das sind Aussagen, die wir den jungen Menschen gestellt haben. Und eine dieser Aussagen, die da am meisten genannt wurde, war, ich persönlich finde, dass Deutschland oder dass der Staat hilfsbedürftigen Menschen weniger hilft als Geflüchteten. Also dass er sich
Ja,
mehr um geflüchtete
genau.
Menschen kümmert als um hilfsbedürftige Menschen. Das
Genau.
sagt tatsächlich die Hälfte aller jungen Menschen, nicht nur AfD-WählerInnen, sondern tatsächlich dieses Narrativ, das, von dem du gerade sprichst, das verfestigt sich anscheinend, gell?
Ja.
Dass man wirklich das Gefühl besitzt, es wird einem selber gar nicht geholfen aufgrund der sozialen Probleme und dass irgendwie gesagt wird, oh, jetzt kommen noch die ganzen UkrainerInnen zu uns ins Land, die können mit dem SUV hier rumfahren, die nehmen
Habe ich
uns
auch
eigentlich
ganz oft
Geld weg.
gehört.
Ja. Ich glaube, da kann man echt tatsächlich ansetzen, wobei Ich stimme dir zu, wenn wir jetzt den aktuellen Wahlkampf beobachten und auch das, was jetzt daraus folgt, die Sondierungspapiere, auch die Koalitionsgespräche jetzt in den kommenden Tagen und Wochen, hat man nicht wirklich das Gefühl, dass sich da stark was ändert, oder?
Eher schlechter. Ich glaube, es wird eher schlechter. Und dann ist es halt so, dass, also genau das, was, das finde ich total interessant mit den Jugendlichen, weil natürlich glauben sie das. Also es wundert mich, dass nur 50% sind, weil es sagen ja alle. Also alle sagen das ja. Also es ist ja nicht irgendwie so, dass es irgendwie nur die AfD sagen würde oder nur, auch in den Medien steht es ja in vielen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, es ist überall. Und was ja dann aber dazu kommt, ist, dass dieser sozusagen, dieser Wettbewerb nach unten halt angetrieben wird von den Parteien. Und dann braucht es, also dann gibt es jetzt das Versprechen, wir werden das Migrationsproblem lösen. Ja, ich habe immer nicht verstanden, was lösen bedeutet, aber okay. Offensichtlich werden sie es nicht lösen, weil dann braucht es irgendwie ein Attentat oder zwei oder drei oder vier. Und dann sagt die AfD, wir haben es gesagt, siehst du, mit uns gibt es eine Veränderung und mit uns wird nur das Migrationsproblem gelöst, was eine absolute Lüge ist, weil man das Migrationsproblem nicht lösen kann, in Anführungsstrichen. Aber so wird die AfD hochgehen. Die Union und AfD sind nicht so weit voneinander entfernt, das sind 8%. Nicht mal, glaube ich, weiß ich gar nicht, so ungefähr. Also es ist wirklich vorgezeichnet und der Wille, das zu ignorieren, ist für mich total, also grandios, also richtig krass.
Ich finde es gerade total interessant, Kian, als du das mit den Jugendlichen gesagt hast, denn ich bin ja gerade in dieser Instagram-Mom-Bubble drin und mir werden aktuell ganz viele Reels ausgespielt, in denen sich Frauen darüber beklagen, dass sie vom Staat eben nicht so unterstützt werden, wie zum Beispiel Bürgergeldempfängerinnen, denen eine ganze Baby-Ausstattung vom Staat geschenkt wird. Und das ist im Prinzip dieses selbe Narrativ, dieses mir wird etwas weggenommen, weil andere etwas bekommen. Das finde ich ganz interessant. Aber lass uns an dieser Stelle vielleicht nochmal zurückspulen und nochmal diesen in Anführungszeichen Ursprungspunkt in Deutschland finden. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war das Deutsche Kaiserreich, schreibst du, weltweit das größte Zuwanderungsland nach den USA. Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte zu jener Zeit wird auf ungefähr 1,2 Millionen geschätzt und ein Drittel davon kam aus Polen und es wurde eben auch diese Angst geschürt, dass es zu viele seien, dass sie den Deutschen etwas wegnehmen würden und dass dadurch auch das Deutschsein in Anführungszeichen verloren gehen würde. Und auch damals hat man von Grenzschließungen gesprochen und es kam auch teilweise zu Massenausweisungen. Und das ist ja im Prinzip genau das, über das wir aktuell auch sprechen. Haben denn Grenzschließungen und auch Überwachungen sowie Ausweisungen im großen Stil jemals zu irgendetwas geführt und damals auch? Also vielleicht kannst du das nochmal einordnen. Sind wir da klüger geworden?
Nein. Also das war ja für mich in der Recherche so, ich hatte so ganz viele What-the-fuck-Momente, weil einfach ist es wirklich, immer wenn irgendwas schief geht in Deutschland, waren immer die Antworten Ausweisen und Grenzen zu. Also Helmut Kohl wollte in den 80er Jahren, das kam ja ein paar Jahre dann später raus, hat er Margaret Thatcher gesagt, die Hälfte der Türken ausweisen aus Deutschland. Das war so der Geheimplan quasi, was nicht funktioniert hat. Und das ist so das Interessante, dass man da nichts lernt. Also immer dieselben, immer, also wirklich eins zu eins dieselben Sachen. Nichts wurde jemals besser dadurch, logischerweise, weil natürlich durch dieses Ganze, die Polen sind schuld, die Juden sind schuld, die Ausländer sind schuld, die Türken sind schuld, also es wechselt ja immer, wer es irgendwie ist. Polarisierung immer größer gemacht wurde und Polarisierung macht eine Gesellschaft immer unsicherer und schwächer. Das ist einfach so. Und es wurden nie Probleme gelöst. Also auch damals nicht, natürlich nicht.
Aber was bestimmt denn, wer Feindbild wird? Also damals waren es die Polen, dann waren es zu Kohls Zeiten die Türken. Heute sind es irgendwie insgesamt Araber, was auch immer oder wer auch immer das sein soll, ne? Muslimische Menschen, unter diesem großen Deckmantel wird da geschimpft. Wer bestimmt denn oder was bestimmt denn, welche Faktoren bestimmen denn, wer gerade so die oder das Feindbild ist?
Sehr gute Frage. Also es ist im Prinzip ein Zusammenspiel. Also ich meine, das sind immer so einzelne Sachen. Also 9-11 war zum Beispiel so ein Punkt, der das sehr beeinflusst hat, Sarrazin, riesig, riesiger Einschnitt, wirklich 2010, das werden ganz, also ich werde es niemals vergessen, sehr viele Menschen, für die ist es ein, wie so ein Trauma, dieses Buch und der Erfolg dieses Buchs, Deutschland schafft sich ab.
Vielleicht kannst du das nochmal einordnen, gerade für die Jüngeren, die den Podcast ja auch hören,
ja, ne?
Die 2010 vielleicht so 8 waren.
Ja. Es gibt ja auch ganz viele 9-11 schon nicht mehr kennen, weil die danach geboren sind. Also für uns war das, also das Buch von Sarrazin, das kam 2010 raus, da hat es auch irgendwie nochmal das in derselben anders aufgelegt oder was. Jedenfalls, Thilo Sarrazin, der ist noch in der SPD, ne? Die haben den nicht rausgeworfen. Der ist, glaube ich, immer noch in der SPD. Die haben versucht, den rauszuwerfen. Jedenfalls war der mal Senator in Berlin und SPD-Politiker. Und der hat dieses Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Und die große These dieses Buchs ist sozusagen, dass dadurch, dass so viele Muslime nach Deutschland kommen und Muslime genetisch dümmer sind, wird Deutschland dümmer. Das war das. Und das ist eins der meistverkauften deutschsprachigen Bücher der letzten Jahrzehnte.
Krass. Deutschland schafft sich ab, heißt es.
Ne? Deutschland schafft sich ab, genau.
Ja. Genau, ich habe gerade währenddessen gegoogelt, er ist nicht mehr Mitglied der SPD. Es hat
nach doch nicht. Okay.
10 Jahren dazu gereicht, dass sie ihn kurz vor Corona, Januar 2020, der Partei verweisen konnten.
Ja.
Hat dann aber lange gedauert.
Ja, so Ausschlussverfahren sind ja auch nicht mehr ohne. Gerhard Schröder sollte ja auch ausgeschlossen werden, haben sie aber nicht gemacht. Das haben sie
ja,
nicht gemacht.
Bruce Palmer bei den Grünen ja genauso, oder?
Ich glaube. Ja, der ist aber dann selber gegangen.
Mhm. Ja, okay, und auf jeden Fall, dieses Buch war eben ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass muslimische Menschen zum Feindbild erklärt wurden.
Mit.
Genau, und das wirkt bis heute nach, sagst du.
Ja, wie gesagt, das sind so einzelne, wie so kleine Teile, die eben da in dieses große Stück dann passen. Aber das führt halt dazu, dass über MuslimInnen dann auch anders medial berichtet wird. Also Kölner Silvesternacht habe ich ja in meinem Buch auch sehr ausführlich gemacht, dass es da eben überhaupt nicht das erste Mal ist, dass Frauen irgendwie strukturell oder auf diese Art und Weise und dieser Masse, dass sie sexualisierte Gewalt und Übergriffe erleben. Auf dem Oktoberfest gibt es jedes Jahr. Also exakt dasselbe passiert dort. Aber es wird dann anders berichtet. Also der Unterschied, den man dann nach der Kölner Silvesternacht gemacht hat, wo eben ganz viele Frauen sexuell belästigt wurden. Es waren richtig krasse Übergriffe dabei, wirklich bis zu quasi Vergewaltigung. Also ganz, ganz schlimme Sachen. Der Unterschied bei der Kölner Silvesternacht war, dass man mit den Frauen gesprochen hat und ihre Erfahrungen, also es waren so viele Berichte von Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben an diesem Tag, was total gut ist. So sollte es immer sein. Aber man hat es halt nur gemacht, weil die Täter Nordafrikaner waren oder aus Ländern kommen, die eben so als muslimisch definieren. Und das heißt, Medien aufgrund dieser wie so Voreingestelltheit berichten anders. Gibt es ja auch Zahlen zu, dass über Menschen, die nicht deutsch sind und kriminell werden, viel mehr berichtet wird als über Deutsche. Und dadurch wird es verstärkt und die Politik macht halt, also die Verantwortung, die Politik in diesem Bereich hat, das kann ich überhaupt nicht mehr ausdrücken. Das ist einfach,
ja. Ja, und letztendlich auch die Medien, denn genau das, was du gerade beschrieben hast, also das sehen wir nicht nur bei der Kölner Silvesternacht, sondern auch, was die Anschläge jetzt im Wahlkampf angeht. Genau das haben wir ja eben auch gesehen. Sobald es ein Deutscher ist, der Menschen tötet bei einem Anschlag, wird eben anders beziehungsweise deutlich weniger darüber berichtet. Ich würde noch total gerne dem Ganzen ein bisschen mehr auf die Schliche kommen, wie jetzt ein guter Umgang mit dieser auch ökonomischen, sozialen Angst sein könnte und wie ein schlechter Umgang ist. Dafür spule ich noch mal ganz kurz zurück zu den Polen und Polinnen, die damals nach Deutschland gekommen sind. Es wurde damals ein Farbsystem für Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern eingerichtet, auch gerade was die Arbeit anging. Und deutschen Menschen wurde gesagt, dass sie immer Vorrecht haben auf Arbeit und auf gewisse Jobs. Damit wollte man ja im Prinzip signalisieren, hey, die nehmen euch nichts weg. Ist das der richtige Umgang?
Nein. Nee, also das Problem haben wir heute tatsächlich nicht mehr. Das war in den 90er Jahren noch ganz stark. Also die Neonazi-Übergriffe in Rostock, Lichtenhagen und in verschiedenen Orten. Da wurde ja ganz oft gesagt, die nehmen uns die Arbeit weg. Das war damals noch so. Heute ist es nicht so. Heute ist es ja im Gegenteil, es fehlen ja Arbeitskräfte.
Nehmen
Deswegen,
Sie das
das ist.
Geld weg.
Bitte? Jetzt nimm das
Jetzt
Geld
nehmen Sie
weg.
das Geld
Genau,
weg.
genau. Geld und Kitaplätze und. Ich finde es
Wohnungen.
echt jedes Mal, ich finde es. Und was und?
Wohnungen, sorry.
Wohnung auch, genau, ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Ich finde es aber echt so geil, wie einfach, das ist einer der tiefsitzenden Erzählungen, dass wirklich, dass, ich glaube, weil das so ist, dass wenn man nach oben sozusagen guckt, dann wird es sofort als Neid tituliert und Neid ist ja was negative Emotionen anscheinend. Deswegen guckt man nicht nach oben, also obwohl die Reichen euch alles wegnehmen. Also ist, ich meine, das ist halt faktisch so. Aber dass man dann, also funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Und da ist die Politik sehr, sehr verantwortlich dafür. Genau, also das heißt, das ist heute ein anderes Thema. Also wie man das verändern müsste, ist einfach Ehrlichkeit. Dass man sagt, nein, das stimmt nicht, dass die Migranten euch das wegnehmen. Das ist einfach nicht richtig, das ist nicht wahr. Beziehungsweise es gibt natürlich dadurch, dass sozusagen politisch die Strukturen dermaßen kaputt gemacht werden, vernachlässigt werden, Wohnraum, Bildung und so weiter, dass dann natürlich schon auf einer gewissen Ebene ein negativer Wettkampf stattfindet in bestimmten sozialen Schichten. Das ist natürlich dann so, es ist aber halt konstruiert. Das ist nicht, dass die Migranten kommen, irgendwas wegnehmen. Und wenn man eben jetzt auch im Wahlkampf geguckt hat, mit AfD, Leute, die AfD wählen wollten damals noch, die kommen immer wieder auf soziale Themen zurück. Also die Antwort, also wie man das machen kann, ist leider überhaupt nicht einfach. Also im Prinzip müsste sich alles ändern. Das politische System dürfte nicht so funktionieren, dass man für Macht alles tut. Das ökonomische System, das Steuersystem müsste sich ändern.
Aber gerade wenn wir über die AfD sprechen, die AfD hatte in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt im letzten Wahlprogramm auch hatte, aber auf jeden Fall 2021 drin stehen, dass Deutsche zum Beispiel bei der Wohnungssuche Vorrang haben sollten. Und genau das ist ja eben dieser Punkt, den du gerade deutlich gemacht hast, also eine soziale Not zu haben, eine ökonomische Not zu haben, nicht zu wissen, wo man wohnt und dann zu denken, Menschen, die jetzt gerade nach Deutschland gekommen sind, nehmen mir den Wohnraum weg. Jetzt ist es ja aber so, dass die anderen Parteien, und das haben wir bei der Ampelregierung auch gesehen, die können den Wohnraum jetzt schlecht aus dem Boden stampfen. So. Und obwohl sie das ja eigentlich machen wollten, also es gab ja dieses galaktische Wohnungsbauprojekt, wie viele Wohnungen in Deutschland neu entstehen sollten. Und genau das ist eben leider nicht passiert. Und das hat der AfD wahrscheinlich jetzt auch nochmal neuen Zuspruch gebracht. Aber wie sollten die anderen Parteien darauf jetzt reagieren? Sollten sie ganz transparent deutlich machen, ja, wir sehen, dass Wohnen ein Problem ist, aber wir schaffen es gerade nicht so schnell, so flott zu bauen, wie es eigentlich nötig wäre?
Naja, also es gibt schon Möglichkeiten. Also ich meine, ich kann da sehr den Podcast, ich glaube, der heißt Teurer Wohnen vom RBB empfehlen. Da sieht man, dass das Problem nicht nur wenige Wohnungen sind. Also es sind Luxussanierungen, es gibt wenig bezahlbaren Wohnraum. Das ist das Thema. Also in Berlin wurde mit großer Mehrheit ein Volksentscheid positiv angenommen, dass die großen Wohnungskonzerne vergesellschaftet werden müssen können. Also, dass sie ihre Wohnung dem Staat verkaufen müssen und der kann sie dann bezahlbar vermieten. Aber die Regierung, damals Rot-Grün-Rot und jetzt sowieso also Schwarz-Rot, hat sich einfach geweigert, das umzusetzen. Also, das stimmt nicht, dass man einfach nur Wohnungen bauen muss. Es geht nicht nur ums Bauen. Gibt sehr viele Hebel, an denen man ziehen kann, um Wohnraum bezahlbar zu machen. Ich meine jetzt nicht die Mietpreisbremse, sondern wirklich, um Wohnraum verfügbar zu machen. Und dann kommt ja mit so einem Bullshit wie Tempelhofer Feld zu bauen. Da kriege ich echt, also kriege ich die Krise. Das wird nicht das Wohnungsproblem lösen, weder in Berlin noch in Deutschland. Aber über diese Sachen, auch da wieder, spricht man sehr, sehr wenig. Oder bei der Pflege. Anderes großes, großes Thema. Es können sich ja eigentlich nur noch reiche Menschen Pflege leisten. Und da auch mit ein paar Hebeln könnte man schon Dinge verbessern. Und zum Beispiel, dass Investoren, dass Hedgefonds Finanzinvestoren keine Pflegeheime kaufen dürfen. Die kaufen diese Pflegeheime. Die Pflegeheime müssen dann Schulden aufnehmen, also beziehungsweise die Investoren nehmen dann im Namen der Pflegeheime Schulden auf, hunderte von Millionen. Dann verkaufen sie teurer weiter und die hunderte von Millionen Schulden bleiben bei den Pflegeheimen. Und die müssen die abbezahlen mit weniger Personal, schlechterer Pflege. Gibt es auch Studien zu, dass die Pflege sich dann verschlechtert. Das meine ich mit Umverteilung von unten nach oben. Es gibt ganz viel, was man machen könnte, aber dazu muss man mal sagen, dass das Problem auch da ist. Und das machen die Parteien ja schon nicht.
Ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist ja, also das waren jetzt ganz viele strukturelle Punkte, die man, Stellschrauben, die man ansetzen könnte und wahrscheinlich auch sollte, eine zukünftige Regierung, um die soziale Frage zu lösen. Jetzt haben wir aber schon davor gesprochen, Rassismus und rassistische Gedankenstrukturen sind ja oft verwurzelt, sind ja tiefer in einem drin. Wie könnten wir denn dann in der Zukunft, in den kommenden Jahren, da vielleicht Optimismus schaffen, dass wir es schaffen, diese Gedankenstrukturen abzubauen? Denn zum Beispiel, es gibt ja die sogenannte Kontakthypothese, wir sehen es auch in den aktuellen Wahlen und den Ergebnissen, die Menschen, die am meisten Angst vor MigrantInnen, vor Geflüchteten, vor Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch immer haben, die rassistisch sind oder rassistische Gedankenstrukturen verinnerlicht haben, sind diejenigen, die mit Abstand am wenigsten im Alltag mit ihnen zu tun haben. Nämlich oft auch in Ostdeutschland, wo der Anteil an MigrantInnen deutlich geringer ist als in Städten wie Hamburg zum Beispiel, wo die AfD nicht mal 10% geschafft hat. Wie schafft man denn dann in der Zukunft da diese Kontakthypothese zu nutzen und zu zeigen, schaut mal, wenn ihr wirklich im Kontakt wärt, wenn ihr wirklich im täglichen Austausch wärt, wenn ihr die Lebenslage auch besser verstehen würdet, würdet ihr vielleicht auch die Situation besser verstehen und auch vielleicht anders denken?
Also es sind halt natürlich zwei Ebenen. Das ist die individuelle Ebene und die strukturelle Ebene. Also die politisch-mediale würde ich jetzt als strukturell bezeichnen. Und wie wir jetzt auch besprochen haben, ist die schwer zu ändern. Also ich sehe nicht, dass PolitikerInnen, ob rot oder schwarz oder grün oder was, diese Erzählungen, das Verbreiten solcher falscher Erzählungen irgendwann stoppen. Das heißt, und solange es die gibt, schwierig. Es gibt natürlich eine Zivilgesellschaft, es gibt Individuen, also auf dem individuellen Level ist es klar, logisch, wenn ich die Erzählung habe, also Erzählungen kann ich nur verändern, wenn ich weiß, dass es Lügen sind und wenn ich halt andere Erfahrungen mache, so kann ich Erzählungen ändern. Und dann ist es klar, wenn jemand, keine Ahnung, ganz viel Kontakt zu Nicht-Deutsch-Deutschen hat, dann wird es schwerer sein, dass er denkt, die sind irgendwie böse und nehmen mir irgendwas weg. Auch nicht ausgeschlossen, aber zumindest schwieriger. Das heißt, auf der individuellen Ebene kann man nur es jeder Person selber zu überlassen, daran zu arbeiten, wenn sie das möchte. Also das braucht aber Bewusstsein und es braucht die Entscheidung, daran zu arbeiten, was gar nicht so einfach ist. Und wenn man halt umgeben ist von diesen ganzen rassistischen Erzählungen, ist es halt einfach schwieriger. Und auch da muss man aber sagen, dass also ein Großteil der Menschen in Deutschland denkt ja nicht so. Und beziehungsweise die Muster sind alle in uns allen drin, aber handelt nicht unbedingt so. Also man muss ja unterscheiden zwischen irgendwie Leute, die jetzt nicht unbedingt diskriminierungssensibel sprechen können, weil sie das sich nie damit beschäftigt haben. Trotzdem können die irgendwie ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe sein oder so. Also man muss so ein bisschen diese also aus diesem Schwarz-Weiß einfach ein bisschen rauskommen. Und es bleibt letztendlich uns überlassen für die nächsten Jahre, weil auf dem politisch-medialen Raum zähle ich nicht. Ich sehe nicht, also ich schreibe viele E-Mails an Redaktionen, das kann ich sehr empfehlen, einfach an Redaktionen schreiben, was einem auffällt, was ihr schlecht findet, warum ihr denkt, das hilft nicht sozusagen oder das ist nicht gut gemacht oder so. Man kann schon versuchen, Einfluss zu nehmen, aber es ist ganz schön schwierig. Also deswegen muss man selbst, glaube ich, auf der Ebene bleiben, Organisationen unterstützen, Austausch unterstützen. Was nicht gut funktioniert, glaube ich, ist, dass man sagt, ich will jetzt durchs Land ziehen und Deutsch und Leuten erklären, warum sie rassistisch sind, dass sie damit aufhören sollen. Das will ich nicht machen. Das funktioniert erstens nicht und zweitens macht es eher die Gräben größer.
Mhm. Auch wenn du jetzt gesagt hast, du setzt nicht großartig auf die politische, mediale Ebene, würde ich trotzdem die letzten 10 Minuten nochmal nutzen, um in die aktuelle Debatte mit einzutauchen. Dieses Farbsystem, was es damals für Menschen aus Polen gab, war so ein bisschen ja die Legitimationskarte, hier arbeiten zu dürfen. Aber das war eben mit der oder an die ständige Gefahr der Ausweisung geknüpft, wenn man sich falsch verhält. wenn man sich falsch verhält, dann muss man gehen, dann wird man ausgewiesen. Und ich beobachte aktuell, dass wir ja auch nach Gründen suchen, Menschen so schnell wie möglich ausweisen zu können. Also sei es jetzt irgendwie zu häufig ohne Ticket Bahn fahren, was könnte man der Person dann alles eben anlasten, um sie im Zweifel eben in eine möglichst unbequeme Situation zu bringen, dass die Behörden eben die Duldung zum Beispiel nicht verlängern oder auch laufende Asylverfahren einfach nochmal verschleppt und verlängert werden und sie dann eben auch länger nicht arbeiten können beziehungsweise sich länger auch das Bahnticket nicht leisten können im Zweifel. Wie beobachtest du das und wie kommen wir aus dieser Spirale raus, wie sollten wir über Abschiebung sprechen und wie spricht man da konstruktiv drüber, gerade auch was wirkliche Straftäter und Straftäterinnen angeht, aber eben nicht so, ich sag mal, Belanglosigkeiten wie ohne Ticket mal Bahn zu fahren. Das macht jeder ab und zu. Ich stand gestern mit meiner Mama an der Bahnstation und das Ticket-Dingsbums hat nicht richtig funktioniert. Und ich habe gesagt, Mama, das sind nur zwei Stationen, lass uns jetzt einfach diese Bahn nehmen, ist egal. So. Und sie macht das natürlich mit einer ganz anderen Haltung, beziehungsweise wir haben diese Gefahr nicht im Kopf. Ne? Also von diesen Kleinigkeiten abgesehen, hin zu den großen Straftaten, über die man ja durchaus sprechen muss, wie finden wir da die richtige Balance?
Also eine Abschiebung ist nicht rassistisch. Also eine Abschiebung ist nicht per se rassistisch. Das ist nicht das Thema. Also wenn ein Staat hat gewisse Regeln, die kann man gut finden oder schlecht finden, aber er hat sie. Also ich fürchte, wir werden jetzt ganz viel schlechte Regeln kriegen, aber jedenfalls ist es so. Und wenn Menschen dagegen verstoßen, dann ist das sozusagen, also wenn jemand eine Straftat begeht, dann muss sie halt gehen. Das Problem, das nur nebenbei, ist halt da, welche Straftaten sind das? Also wenn die AfD an der Macht ist, dann kann es sein, dass irgendwie ein Like bei Social Media reicht, um als Antisemit zu gelten und dann kriegt man den deutschen Pass entzogen. Also das ist ja das Problem, warum, wenn diese Schleuse sich jetzt öffnet, wird es richtig gefährlich. Das rassistische Narrativ kommt rein, wenn man sagt, wir müssen die abschieben, weil die gefährden unseren Wohlstand, unsere Gesellschaft, unsere Sicherheit und so weiter. Das ist einfach faktisch nicht so. Also die Gefahr kommt da rein, wo gelogen wird, um es ganz einfach zu sagen. Wo gesagt wird, wir müssen abschieben, um irgendwie die Kommunen zu entlasten. Das ist so ein dummer Satz einfach. Oder wir müssen die Bezahlkarte einführen, damit die Schleuser nicht bezahlt werden. Ein unwahrer Satz, völliger Bullshit, also einfach Blödsinn. Diese Verbindung existiert nicht. Deswegen würde ich einfach sagen, man kann über alles sprechen. Alles. Es gibt nichts, worüber man nicht sprechen kann. Die Frage ist, zu welchem Zweck spricht man darüber? Warum nimmt man das? Und meistens wird es genommen, um zu spalten.
Das typische dystopische Szenario, das du gerade angesprochen hast, Thema Liken und man wird abgeschoben, das klingt ja relativ fern, aber ich meine, die Woche ist ja gerade das in den USA passiert, ja. Dass wir gesehen haben, ein pro-palästinensischer Student, so wird er zumindest geframed, der eine Green Card hat in den USA und eine amerikanische Frau hat, also Ehemann von einer amerikanischen Frau ist, mit die hochschwanger ist, der jetzt abgeschoben werden soll, weil er sich quasi pro-Palästina geäußert hat. Und genau. Der jetzt einfach abgeführt wurde und abgeschoben werden soll.
Geht sehr schnell. Also er war ein Legal Resident in den USA oder ist es immer noch. Die haben den einfach festgenommen. Der sitzt jetzt irgendwo, also der war in New York, der sitzt in Louisiana. Ja. Und Trump hat auch schon gesagt, es ist ja nur der erste von vielen.
Ja.
Also wenn man was macht, was dem Staat anscheinend nicht gefällt, ist man weg.
Ja, und Szenen berichten wie von so einer Black Mirror-Folge oder von irgendeinem wirklich dystopischen Momentum, wo er in so einen Van reingeschafft wurde und weggefahren wurde und alle sich gefragt haben, was passiert hier eigentlich? Ja.
Und dann wird niemand mehr demonstrieren. Niemand wird sich mehr irgendwie gegen irgendwas aufstehen, wehren. Das ist Autoritarismus. Das ist so, wie es funktioniert.
Ich glaube, die Szenen, die wir gerade in den USA erleben, sind sowieso nochmal auf einem, also so Next Level gruselig, auch wenn wir das Black Lives Matter Zeichen sehen, wie das gerade aktuell entfernt wird. Also
in Washington
denkt man ja wirklich, okay, wow, wir rollen gerade rückwärts. Lasst uns deswegen mal in Europa bzw. in Deutschland bleiben. Die EU-Kommission will ja jetzt Abschiebezentren für abgelehnte Asylbewerber in Drittstaaten erlauben. Und auch da schlagen Menschenrechtsorganisationen Alarm, dass das nicht richtig ist. Wie ordnest du das ein? Ist das richtig, je nachdem, aus welchem Hintergrund man das Thema beleuchtet? So wie du eben gerade gesagt hast, je nachdem, aus welcher Perspektive oder beziehungsweise mit welcher Intention man auch Abschiebung beleuchtet, sind dann auch Abschiebezentren davon abhängig?
Wovon was abhängig?
Von der Intention.
Ach so, mit der man das macht. Ja. Also ich glaube, wenn man sozusagen das Fundament ändern würde, auf dem wir über Migration sprechen, aber über eingewanderte Menschen, dann bräuchte es auch keine Abschiebezentren. Die gesamte Gesellschaft würde sich in dem Sinne ja verändern. Alleine das Narrativ, alle wollen nach Europa kommen, nach Deutschland, stimmt einfach nicht. Das ist nicht wahr. Warum sollten Menschen, selbst in größter Not verlassen Menschen ihre Heimat nicht? Es ist nicht so leicht, die Heimat zu verlassen. Ich denke da seit Jahren drüber nach. Ich bin auch so, teilweise bin ich auch schon weg, aber man gibt nicht einfach auf, was es aufgeht, man gibt nicht die Menschen, die man liebt, auf und die Orte, die man kennt. Das ist einfach, kann man einfach von sich selbst ausgehen? Würde man das wirklich so einfach machen? Nein, weil, und die allermeisten Menschen bleiben ja, 90% der Menschen bleiben entweder im Land oder in der Region, weil man nicht einfach weggehen möchte. Das ist ja schon mal das erste Narrativ, was einfach nicht stimmt, was gelogen ist. Und Abschiebezentren braucht man eben auf bestimmten Narrativen. Also auch alleine, ich meine, es gibt so viele, es wird ja ständig gesagt, wir brauchen Fachkräfteeinwanderung und gleichzeitig schieben wir aber irgendwie alle Menschen ab, die auch hier arbeiten. Es werden auch Menschen abgeschoben, die schon einen Ausbildungsplatz haben oder schon eine Ausbildung haben. Und das macht einfach logisch überhaupt keinen Sinn. Wenn es Abschiebezentren dann noch braucht, wenn man das alles ändert, okay, fein. Also, was soll man machen? Aber ich glaube, die würde es dann nicht brauchen. Die dienen ja jetzt auch als Abschreckung und die sollen ja inhuman sein. Wie in den USA, dort ICE, diese staatliche Behörde, die die Leute einsammelt, die Immigrationsbehörde, die macht ja auch ganz bewusst Szenen, die hat ja diese Festnahmen mit aufgenommen. Also das ist eines der schlimmsten Videos, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, hat das White House veröffentlicht. Es gibt ja diese ASMR-Videos, wo man so Geräusche, so, die irgendwie sensual, also irgendwie sensual schön hergerichtet werden, weil die einen beruhigen oder so. Die haben so ein ASMR-Video rausgegeben und die Geräusche, die eigentlich so schön und sensitiv sein sollen, waren Handschellen von Migranten und Fußketten, wie sie irgendwie in das Abschiebeflugzeug gehen. Also wirklich, das ist so inhuman. Mir fällt da überhaupt nichts mehr ein.
Ja.
Und Abschiebezentren dienen auch, sollen zu sowas dienen. Die sollen Angst machen, die sollen zeigen, das sind keine Menschen, sondern halt Gefährder, Objekte, bla bla. Es geht darum, wie man über diese Menschen spricht. Wenn man über diese Menschen sprechen würde, wie Menschen, die einen Vater, eine Mutter haben, die sie liebt, die sie aufgezogen hat, Geschwister, Kinder, die Ängste hat, Sorgen, fröhlich ist, traurig ist. Also so sprechen wir über die Menschen aber ja nicht.
Und das skizzierst du in deinem Buch ja auch wunderbar, in diese Entmenschlichung, gerade von, also auch in Wörtern wie Flüchtlingswelle zum Beispiel, also diese Naturkatastrophenverknüpfung, etwas, was uns überkommt, eine Welle, das sind quasi ganz, ganz viele Wassertropfen, aber man hat eben einfach nur Angst vor dieser Macht der Menge und deswegen, genau, bedient man sich eben an diesen Begriffen und Narrativen. Kilian, du hast noch eine Frage und dann müssen wir Gilda, glaube ich, entlassen, denn wir sprengen hier komplett den Rahmen.
Ja, es ist aber so interessant, ne? Es ist wirklich, wirklich spannend. Mir ist da gerade gekommen, Gilda, bei dem, was du gerade meintest, Weißes Haus hat tatsächlich auch am Valentinstag einen absolut schlimmen Post abgesetzt. Ich lese ihn hier gerade vor, so ein pinkes Bild mit lauter Herzen drin, mit Donald Trumps Gesicht, der böse guckt, und dann steht darüber, Roses are red, violets are blue, come here illegally and we will deport you.
Ja.
Und ich habe diesen Post gesehen und bin, ich weiß noch genau, war an diesem Freitag, Valentinstag dieses Jahr, und bin 8-mal auf diesen Account geklickt, weil ich mir zu 100% sicher war, dass es fake ist.
Ja.
Und du siehst dann trotzdem beim Weißen Haus 8,1 Millionen Follower und dann denkst du so, hey, das kann nicht sein, dass sowas wirklich ein offizielles demokratisches Institut, eine Institution in der Weltgeschichte. Okay, wir reden jetzt hier über die USA, ist weiter weg, aber für mich ist das sehr nah vom Gefühl her. Es fühlt sich sehr, sehr, also es fühlt sich sehr bedrohlich an und ich bin, wie wir vorhin gesprochen haben, niemand, ich bin eben der privilegierte weiße Mann, aber ich finde es absolut gruselig, dass diese Debatte auf diesem Niveau geführt wird. Und wir haben ganz viel jetzt über Angst auch gesprochen, über Ängste, die man hat und über Angst, die geschürt wird. Ich habe in dieser Woche die Nockherberg-Ansprache angehört oder angeschaut von Maxi Schafroth. Sehr berühmt ja gerade bei uns in Bayern. Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu. Da ist es schon eher Tradition, sich das einmal im Jahr zu geben. Und das ist auch immer sehr, sehr unterhaltsam. Da hocken alle im Festzelten. Dann kommt eben Maxi Schafroth, der Kabarettist, und hält dann seine Rede. Und er hat dieses Jahr eigentlich als Hauptthema das Thema Angst genommen und darüber zu sprechen, wie entsteht Angst in der Gesellschaft, wie war der vergangene Wahlkampf auch geprägt. Es ging um Angst vor den Grünen, Angst vor dem veganen Schnitzel, Pipapo, aber es ging eben auch um populistische Aussagen, auch um das Thema Migration natürlich. Und er hat einen Satz gesagt, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Er hat nämlich gesagt, an Markus Söder gerichtet, der eben auch in seiner Rede als der größte Angstmacher dargestellt wurde, ganz eindeutig. Er hat gesagt, Markus, Angst wird nicht kleiner, wenn man sie teilt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil es ist eben, also fand ich einen wunderschönen Satz tatsächlich.
Voll.
Also er einfach wunderschön, schwierig, aber einfach einen super, super ehrlichen Satz, weil es wird eben nicht so, dass wir die Angst kleiner machen, indem wir sie ja dividieren. Das ist der mathematische Vergleich hier, sondern wir machen sie viel größer. Und ich glaube, das, was wir eben da gerade beobachten, wenn wir so ein Posting vom Weißen Haus sehen, wenn wir Debatten sehen, Anschläge, wir machen damit die Angst nicht kleiner, ne?
Wenn das ist fast das perfekte Ende, würde ich sagen. Ich habe noch eine abschließende Frage an Gilda, um die Sache vielleicht hier zuzumachen. Damit sich zum Beispiel so ein Friedrich Merz und alle Politiker und Politikerinnen, die gerade am Verhandlungstisch sitzen, eben nicht das Beispiel an Trump nehmen, welchen Tipp würdest du Friedrich Merz jetzt geben, wenn er dich abends anrufen würde und dich fragen würde, Gilda, wie hebe ich dieses Thema jetzt auf eine konstruktive Ebene? Wozu rätst du mir jetzt gerade?
Ich würde sagen, mach Psychotherapie, mein Freund. Also, das kann ich vielleicht ein bisschen verknüpfen mit dem, was Kilian gerade über Angst gesagt hat, weil grundsätzlich, ich meine, das wird Friedrich Merz nie verstehen, aber grundsätzlich geht es ja darum, was eigentlich Aufgabe von Politik sein sollte, ist, dass man Ängste und Schmerz von Menschen in der Bevölkerung nicht gegeneinander aufwiegt, nicht eins als größer bewertet und das andere als kleiner, weil Angst zu relativieren, Schmerz zu relativieren, ist was ganz Grausames. Das schmerzt Menschen. Und umso mehr werden sie wollen, nimm meine Angst wahr, nimm meine Angst wahr. Und man gerät in eine ganz fatale Situation, wo aus diesen Ängsten Mauern gebaut werden. Und man denkt nur noch in Gruppen und man denkt nur noch gegeneinander. Aber das ist ja ein Herrschaftsinstrument, Spaltung. Das ist ja das Problem. Deswegen wird es ja gemacht. Und ich glaube, das dürfte Politik niemals machen. Niemals Schmerz relativieren. Von niemandem. Auch von Menschen, die vor Migration Angst haben. Nicht relativieren. Aber das wird natürlich nicht gemacht. Also das ist auch gar nicht Teil dieser Gesellschaft. Und wenn ich mir was wünschen würde, dürfte, wenn Friedrich Merz mich das hier anrufen würde, die Vorstellung alleine ist schon ganz komisch, aber dann würde ich mir tatsächlich, was ich mir wünschen würde, um dieses ganze Thema Angst und Schmerz, dann würde ich mir wünschen, dass ab der ersten Klasse alle Kinder jeden Tag eine Stunde emotionale Bildung in der Schule haben. Weil das ist ein Fundament, das ändert eine Gesellschaft radikal, weil Kinder Menschen lernen und Deutschland hat sowieso ein Problem mit Gefühlen, Emotionen werden weggedrückt, dürfen nicht da sein und so. Das ist ein riesiges Problem. Weil Kinder lernen, alle deine Gefühle sind wertvoll. Du darfst fühlen, was du möchtest. Du darfst es gibt gar keine guten und schlechten Gefühle. Alles, was du in dir hast, ist schön und besonders. Und dann hätten wir ganz viele Probleme nicht. Ja. Ja.
Ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Gilda, ich danke dir für deine Gedanken und für deine Arbeit und vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns hier zu sprechen. Wir verlinken natürlich noch dein aktuelles Buch in den Shownotes, genauso wie deinen Instagram-Kanal. Ich glaube, das nächste Buch ist auch schon in der Mache wahrscheinlich. Ja. hast du da ein Datum, ab wann irgendwas vorbestellbar ist?
Vorbestellbar war es nicht, aber es erscheint am 10. September. Ich muss jetzt Ende April abgeben.
Okay, dann toi, 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 hau in die Tasten, würde ich sagen. Wir freuen uns schon drauf und laden dich dann einfach nochmal ein, wenn es dann drauf ist. Das ist bestimmt nochmal eine Debatte wert. Vielen Dank für die Zeit und wir verabschieden uns. Ihr hört Kilian und mich dann nächsten Sonntag wieder. Bis bald.
Danke euch.
Danke, Gilda.